Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zum Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Renate Magal und ich bin heute zu Besuch bei Schwester Karin Weiler. Sie ist Theologin und Supervisorin und gehört der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis an. Sie leitet den Kurs Einführung in die Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung im Kardinal-König-Haus und ist Bereichsleiterin für sozialpastorale Dienste, Werte und Ehrenamt in der CS Caritas Socialis. Schwester Karin, ein sehr vielseitiges Einsatzgebiet, das du da abdeckst, und doch zeichnet sich ein Schwerpunkt in deinem beruflichen Leben ab. Die Themen Sterben, Tod und Trauer sind wohl stets präsent. Wie gehst du persönlich damit um? Bekommt der Tod mit der Zeit eine gewisse Leichtigkeit?
Ich kann eigentlich nicht sagen, dass der Tod eine Leichtigkeit bekommt, weil ich glaube, es hat immer eine Schwere, das Sterben von einem lieben Menschen. Ich glaube, dass wir um jemanden trauern, hat ja auch damit zu tun, dass auf der anderen Seite die Liebe und Verbundenheit steht. Und ohne Liebe und Verbundenheit gibt es keine Trauer. Aber wenn wir keine Trauer hätten, wäre auch eben keine Liebe und Verbundenheit. Ich selber kann den Unterschied erkennen, wenn ich in meiner professionellen Rolle davon betroffen bin, vom Sterben von jemanden begleite. Oder wenn ich selber betroffen bin, persönlich betroffen bin. Ich glaube, da unterscheidet mich gar nichts von anderen Trauernden, nur weil ich mich schon viel mit dem Thema befasst hat. Da trifft es mich genauso und ich bin ganz drinnen in dieser Trauer und brauche selber auch Unterstützung, Menschen, die mich verstehen und die mir Raum geben in dieser Situation. Also ich glaube, dass man dann irgendwie mal sagt, das ist kein Thema mehr oder vielleicht ich fürchte mich nicht davor, das glaube ich, gibt es nicht.
Mit Blick auf die Sterbebegleitung, was brauchen Menschen am Ende des Lebens? Was ist da wichtig in der Begleitung?
Mal so im CS-Hospiz Rheinweg in unseren Einrichtungen, glaube ich, ist wichtig, dass wir so multiprofessionell unterwegs sind, dass von der Schmerztherapie bis zur Symptomlinderung, Seelsorge, Psychotherapie, Sozialarbeit, Ehrenamtliche, Physiotherapie, dass eben rundum geschaut wird, dass da Lebensqualität erlebt werden kann. Das ist das eine, aber ich glaube, dass also so unterm Strich ist es Ernst nehmen in so einer Situation wichtig, dass ich mit meinen Wünschen, mit dem, was ich erlebe, ernst genommen wird und nicht irgendwer glaubt, er weiß es besser, wie das Sterben geht oder wie man sich dazu fühlen hat, sondern ja, so wie ich bin, das erleben zu können und Hilfe dabei zu bekommen, dass jemand da ist und ich dafür Raum bekomme, was ich erlebe. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Menschen am Lebensende Lebende sind und die ganz viele Wünsche in Bezug auf das Leben haben. Vielleicht auch manchmal so Wünsche, die wir als sehr kleine Details empfinden, aber die halt dann in so einer Situation was ganz Wichtiges sind. Wie zum Beispiel nochmal die Füße in einer Wiese stehen haben oder die Sonne auf der Hospizterrasse spüren oder ja, nochmal einen Orangensaft schmecken.
Ja, du hast jetzt auch das Dasein angesprochen. Bei der Sterbe- und Trauerbegleitung geht es ja auch sehr viel um das Dasein, um das Einfach-Dasein. Wie wichtig ist dieses Einfach-Dasein in dieser schwierigen Situation und reicht es einfach nur, unter Anführungszeichen, da zu sein?
Wenn ich das gefragt wäre, dann würde ich ganz gern das einfach und nur streichen oder zumindest unter Anführungszeichen setzen. Ich glaube, dass Dasein was ganz Wichtiges ist, was Entscheidendes und die Situation verändert, aber das nicht leicht ist. Ich erlebe, dass das recht anstrengend auch sein kann, dass es vielleicht Situationen gibt, wo ich gern ausweichen, davonrennen würde, denen ich mich nicht gern stellen möchte, weil vielleicht der Blick auf eine Situation schwer auszuhalten ist oder vielleicht der Geruch in einem Zimmer ekelig ist Und weil ich so traurig bin, dass ich mich gar nicht da hineinwagen möchte oder so wortlos, so keine Worte dafür habe. Da braucht es Mut, das kann auch anstrengend sein. Und ich befasse mich sehr damit, was denn Ehrenamtliche, die sich melden für eine Sitzwache, also die bereit sind, uns da zu unterstützen, was die eigentlich brauchen. Und ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass sie gut vorbereitet sind und in guter Kommunikation auch mit dem anderen Team sind und dass wir diese Zeit, in der sie da präsent sind, nicht zu lange halten. Also wir sprechen da von einer Stunde, eineinhalb, vielleicht zwei Stunden, die diese Präsenz überhaupt möglich ist. Weil das Wesentliche, glaube ich, oder das, was den Unterschied macht, ist präsent zu sein, nämlich wirklich ganz präsent zu sein und nicht mich mit einem Buch, wo ich mich ablenke, daneben zu setzen, sondern ganz da zu sein. Und das kann auch anstrengend sein. Das erfordert auch etwas von mir, dass ich mich so fokussiere auf jemanden und ganz da bin. Und ich glaube, die Menschen in ihrer Sensibilität, auch in dieser letzten Lebensphase, die merken diesen Unterschied schon, ob ich wirklich da bin und ob ich wirklich zuhören möchte, was sie sagen, oder ob ich eh schon weiß, was Thema ist, was Sache ist.
Oft kommt man ja auch privat in eine Situation, wo man sich Trauernden gegenüber schwer tut und sich fragt, was soll ich sagen, wie soll ich reagieren, wie soll ich damit umgehen. Hast du da ein paar Tipps für uns, wie man da am besten reagiert oder mit diesen trauernden Personen auch umgeht?
Also ich kenne das von mir selber, dass ich gerade bei Menschen, die ich gut kenne, dass ich mir Sorgen mache, ob ich die richtigen Worte finde, wenn die jemanden verloren haben. Und dass ich von der Tendenz her hätte ich vielleicht auch ganz gern lieber nicht in diese Situation kommen. Aber ich habe gelernt, mich selber zu ermutigen oder Mut zu fassen, weil ich selber auch kennengelernt habe, wie anstrengend oder wie schwierig das sein kann, wenn die Menschen einem ausweichen, weil sie keine Worte finden. Und ich glaube, dass gar nicht so sehr darauf ankommt, wie gefeilte Worte man findet, sondern dass man hingeht oder dass man jemanden anspricht und fragt, wie geht es Ihnen denn oder kann ich irgendwie was tun oder ja, auf jemanden zuzugehen ist wahrscheinlich das Allerwesentlichste. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Worte in den Mund zu nehmen, also zum Beispiel vom Verstorbenen zu sprechen und nicht auf Worte auszuweichen, die einem vielleicht irgendwie leichter vorkommen, aber eigentlich die Situation nicht darstellen. Wir weichen gern auf, der ist eingeschlafen oder er hat uns verlassen aus. Und eigentlich sind das Umschreibungen, die das gar nicht gut darstellen. Kinder haben sogar manchmal Probleme mit dem Schlafen, wenn sie davon hören, dass wir davon sprechen, der Opa ist eingeschlafen, die haben dann die trauen sich nicht einschlafen, weil sie dann das Gefühl haben, das endet so wie der Opa. Und auch das mit dem, der hat uns verlassen, das gibt dem Verstorbenen so eine Schuld. Das ist ja auch irgendwie ein merkwürdiger Gedanke. Und ich glaube, wenn man vom Versterben, so wie es ja auch wirklich ist, sprechen, dass wir da dazu auch beitragen, das zu realisieren. So ist es. Ich rate auch, den Namen des Verstorbenen nicht auszusparen. Das ist auch manchmal so eine Tendenz, dass man das nicht den Namen, dass die Maria ist gestorben. Ja. Ich glaube, dass das für Hinterbliebene oft eine Hilfe ist, dass der Name nicht vergessen ist und dass wir den gekannt haben und dass wir weiter über die sprechen und das nicht aussparen müssen.
Das heißt auch da auch dein Appell, mutig zu sein, auf die Menschen zuzugehen, da zu sein und die Dinge beim Namen zu nennen. Also wirklich diesen Mut haben, auf die Menschen zuzugehen, weil es ihnen wirklich hilft.
Diese Menschen brauchen ja auch sehr viel Mut, sich ihrer Situation zu stellen. Das ist ja ein Chaos von Gefühlen und am liebsten würde man sich irgendwo einschließen und dass man dann noch den Mut hat, irgendwie einkaufen zu gehen, auf die Straße zu gehen und einfach nur vielleicht jemanden auch zu sehen in dieser Situation und zu sagen, ich finde das eigentlich stark, dass du das, wie du es bewältigst oder wie du versuchst, damit umzugehen. Mhm. Es ist also an der Seite von so jemandem zu sein. Ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einer Frau, die hat ihren jugendlichen Sohn bei einem Rollerskates-Rennen verloren. Der ist gestorben dabei, hat einen Unfall gehabt und es war für sie natürlich ein riesiger Verlust. Und für sie war aber das Schlimmste, das sie mir erzählt hat, ist, dass sie in einem kleinen Ort gewohnt hat und dass die Menschen die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie sie gesehen haben. Weil die haben natürlich gewusst, ihr Sohn ist verstorben, aber sie hatten so keine Worte dafür und wollten ja nicht in die Augen schauen müssen in dieser furchtbaren Situation. Und sie hat gemerkt, wie allein sie dann mit dieser Situation ist und ja, die... Sie hätte eigentlich so gebraucht, dass sie jemandem sagen kann, einfach nur sagen kann, wie schlimm das für sie ist. Und sie hat das Gefühl gehabt, es ist so schlimm, dass es gar nicht auszuhalten ist, auch für die anderen. Also, ja. Das hat ihre Situation noch verschärft.
Und das heißt, man muss auch keine Angst haben, wenn man jetzt die Menschen darauf anspricht, dass man sie wieder irgendwie an die Trauer erinnert oder wieder in etwas hineinstößt, weil sie ja sowieso in diesem Trauerprozess gerade drinnen sind, oder?
Ich glaube, man muss keine Angst haben, dass man jemanden durch das Nachfragen in die Situation hineinstößt. Mhm. Weil ich glaube, die Menschen sind sowieso mit dem sehr befasst. Und manchmal ist es, wenn ich da nachfrage, ja, dann beginnt vielleicht jemand zu weinen. Aber ich glaube, ich brauche davor keine Angst haben. Das ist kein Vergehen, wenn ich jemanden zu Tränen rühre. Manchmal ist das vielleicht sogar eine Erleichterung, weil die Tränen ja was zum Fließen bringen, was so in mir stockt und weinen dürfen vor jemandem anderen ist ja auch etwas Erleichterndes.
Wie wichtig ist es, sich richtig verabschieden zu können und auch richtig trauern zu können? Also da geht es ja um die Begleitung von den letzten Stunden oder letzten Tagen eines Menschen oder eben auch um jemanden Trauernden beizustehen oder auch selbst in der Trauer zu sein. Wie wichtig ist es, sich dafür Raum und Zeit zu nehmen?
Mir fällt dazu William Worden ein. Das ist ein Mann, der sich wissenschaftlich auch mit dem Thema befasst hat, mit der Trauer. Und ein Trauermodell mit den Traueraufgaben beschrieben hat. Und da schreibt er als die erste Traueraufgabe, den Verlust als Realität zu akzeptieren. Also sich dem zu stellen und das auch zu begreifen, dass dieser Verlust wirklich eingetreten ist. Und ich glaube, in diesem Feld hilft uns die Begegnung mit jemandem Verstorbenen nochmal, dass ich in einen Verabschiedungsraum nochmal hineingehe und begreife, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, dass dieser Körper jetzt anders sich angreift, anspürt, dass sich das Gesicht verändert hat, dass jemand wirklich verstorben ist. Ich glaube, da beginnt die Trauer, dass ich diese Realität wahrnehme. Mhm. Ich glaube, dass manchen Menschen, die sich nicht verabschieden können, das fehlt und Tsunami irgendwo, der Leichnam wurde gar nicht mehr aufgefunden. Das löst oft komplizierte Trauererfahrungen aus, weil die Menschen eben den Verstorbenen nicht wahrnehmen konnten in dieser Weise, ja, und nicht sehen konnten. Und natürlich kann man da auch mit Ritualen und so was machen, aber eben dann ist eben dieser Schritt, wie kann der nachgeholt werden? Mhm. Ich glaube, es ist auch bei Kindern recht wichtig und ich glaube, da hat sich in unserer Gesellschaft was verändert. Ich kann mich erinnern, dass, wie ich ein kleines Kind war, so mit 5 Jahren nicht aufs Begräbnis meines Opas gehen durfte. Das war für mich sehr schwer und ich war wütend zu Hause, musste mit einer Tante zu Hause bleiben. Und mein Opa war aber so der wichtigste Mensch eigentlich für mich und ich habe gar nicht verstanden, wie etwas Wichtiges für den passiert, wo ich nicht dabei bin. Das hat sich, glaube ich, verändert, dass wir Kinder, also Familien mit Kindern auch sehr ermutigen, da bei dem Begräbnis dabei zu sein oder die Kinder zu fragen, ob sie dabei sein wollen und sie dann auch gut begleiten in so einer Situation. Auch sie ermutigen, etwas beizutragen, dass das vielleicht noch mitgegeben wird, in den Sarg hineingelegt wird oder eine Schleife zu gestalten für den Kranz. Da sind wir eigentlich sehr kreativ mit dem Team des Roten Ankers, da Kinder und Familien gut zu begleiten, wie sie gerade in der Situation Kinder auch mitnehmen können. Weil eben genau dieses auch Begreifen im wahrsten Sinne für Kinder, also auch in so einen Verabschiedungsraum nochmal hineinzugehen und den Verstorbenen wirklich zu begreifen, das können wir auch mit ganz kleinen Kindern machen, ihnen auch hilft zu begreifen, weil sie haben oft kein Konzept, was eigentlich Tod im Vergleich zu Leben heißt. Und dass dieses sich kalt anfühlen, die Haut spürt sich anders an, macht den Unterschied, der vielleicht dann begriffen werden kann.
Also auch da eine Ermutigung an die Eltern, die Kinder nicht außen vor zu lassen, sondern mit einzubinden,
genau.
Dass sie das auch, wie du sagst, begreifen können. Ja.
Früher hat es auch auf einer Palliativstation zum Beispiel, haben viele sich gefragt, ob man Kinder da überhaupt mitnehmen kann, oder früher war es ja auch im Spital unüblich, aber wir haben jetzt bewusst Akzente gesetzt auf der Palliativstation, dass es da zum Beispiel ein Bücherregal mit Kinderbüchern gibt oder Malsachen, eine kleine Sitzecke, um bewusst zu machen, ja, Kinder sind hier erwünscht und die dürfen auch mit dem Wagerl über den Gang fahren, das bringt uns Leben. Und ja, sie sollen auch in dieser Abschiedsphase, es ist auch ein Abschied für Sie, den Sie leichter begreifen können, wenn wir Sie mit einbinden.
Da sind wir auch schon im Thema der nächsten Frage, nämlich dass das Thema Tod oder die Themen Tod, Sterben ja noch immer Tabuthemen in unserer Gesellschaft sind. Wir reden nicht sehr gerne über das Sterben, über den Tod, auch beim Trauern. Wir wollen immer stark sein, nur keine Schwäche zeigen. Kann man diese Scheu oder sogar Angst vor diesen Themen ablegen?
Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, dass wir auch diese Scheu haben, weil sie uns ein bisschen vorsichtig und vielleicht sensibler macht, was das Gegenüber braucht und wie wir umgehen können und dass wir gut beim anderen sind. Und mit der Scheu sollte man den Mut auch mitnehmen. Und wenn wir Scheu und Mut gleichzeitig mitnehmen, dann, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs.
Kann man das lernen? Du leitest ja den Kurs für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung im Kardinal-König-Haus. Was lernt man dort? Was bekommt man da mit, wenn man diesen Kurs besucht?
Ich glaube, am meisten lernt man, sensibel zu sein für die Bedürfnisse anderer Menschen. Schon in der Kursgruppe ist das wichtig, aber eben dann auch in der Begleitung von Menschen am Lebensende. Sich einfühlen und damit auseinandersetzen, was der andere fühlt und denkt. Und dass ich das mit meinen ganzen Sinnen wahrnehmen kann. Also mit dem Schauen und Spüren, aber auch mit meinem mich hinwenden zu jemandem. Ich glaube, dass Menschen, die schon sehr festgefahren sind oder ein ganz klares Konzept haben, was beim Sterben alles ist und wie das abzulaufen hat, die müssen noch recht viel lernen im Kurs. Also es gibt natürlich die Möglichkeit dazu, aber sich so einlassen auf dieses, dass es bei jemandem anderen ganz anders sein kann als bei mir. Das ist so erforderlich, um dann wirklich auf diese vielfältigen Menschen gut eingehen zu können und in diese Situationen einzutauchen, die wir dann halt auch in den Hospizstationen, in den Pflegeheimen, wo die Ehrenamtlichen dann auch tätig werden, die sie erleben werden. Und ich glaube, was dazu besonders hilft, ist, dass diese Kursgruppe so vielfältig zusammengestellt ist. Also Männer und Frauen, Junge und Ältere, da gibt es den Manager und den Tischler und eine Pflegende, die in Pension gegangen ist und jetzt noch mithelfen möchte in der Begleitung Sterbender, oder eine Angehörige, die ganz lange ihren Mann begleitet hat und jetzt sagt, da möchte ich was zurückgeben, da ist mir so geholfen worden, eigentlich verdanke ich dem so viel, ich möchte jetzt mich selber da ehrenamtlich engagieren. Und dann merkt man, dass wir in verschiedenen Themen, Bedürfnissen so unterschiedlich sind und wir können uns darüber austauschen, auch über Wünsche bezüglich des Lebensendes. Und da sagt jemand, also für mich ist vor allem besonders wichtig, dass ich sehr alt werde. Und jemand anderer sagt, das kann man gar nicht vorstellen, bei mir soll es schnell gehen und ich möchte gar nichts davon spüren. Und da sagt jemand, ich möchte mich eigentlich gern noch verabschieden können und das mit dem Schnellgehen, das wäre nicht so angenehm. Ja, und da sind wir auch einfach unterschiedlich in unseren Bedürfnissen. Ja. Oder ein Mann, der sagt in der Trauer, da möchte ich überhaupt nicht viel reden, da möchte ich mich zurückziehen und möglichst viel arbeiten. Und dann sitzt vielleicht, einmal war es so, dass ein Ehepaar auch den Kurs mitgemacht hat, dann ist seine Frau daneben gesessen und hat gesagt, ach, furchtbar, wenn der mich nicht mit mir reden würde in so einer Situation. Aber sie würde das Reden halt so viel brauchen, ja. Und da lernen, wie unterschiedlich wir sind. Und das ist eben ganz anders als meine Verarbeitungsweise, wie jemand anderer ganz anders braucht. Ich glaube, das ist so notwendig, dass ich mich da wegbewegen kann von dem Meinen. Mhm. Auch was religiöse Bedürfnisse betrifft. Ja. Da kommt jemand vielleicht aus seiner eigenen Kultur heraus und denkt sich, das ist für jeden gut. Aber es ist eben nicht für jeden und jede gut. Ich sage da auch immer ein Beispiel, ich bin selber in einer Schwesterngemeinschaft und es gibt vielleicht viele Mitschwestern, die hätten es ganz gern, wenn in der letzten Lebensphase eine Mitschwester sich an ihr Bett setzt und den Rosenkranz betet, laut betet. Wenn ich mir das vorstelle für mich selber, dann würde ich das eigentlich nicht so gern haben. Obwohl ich aus derselben Gemeinschaft bin und haben sicher sehr viel gemeinsam in unserer Spiritualität und wie wir miteinander leben. Aber trotzdem sind wir da so unterschiedlich. Mhm. Ja. Und da sind wir schon in einem, wir sind beide Christen und sind wir da so unterschiedlich. Und erst dann, wenn wir dann an andere Religionen, Kulturen denken, da kann ich nicht mit einem Konzept drüber fahren, sondern ich muss immer schauen, was ist jetzt. Und das hat so was ganz Sensibles, wo ich fragen muss, brauchst du das? Und genauso ist das jetzt nicht nur Religion betreffend, sondern auch, ich habe vielleicht gelernt, wie die Fußmassage gut geht und das würde ich so gern jedem anbieten, weil ich finde, das ist echt super. Aber vielleicht tut das nicht jedem gut und will das nicht jeder. Mhm. Oder die Hand zu halten.
Das stimmt.
Ich möchte vielleicht nicht, dass mir ständig jemand die Hand hält. Mhm. Ja.
Und die Beweggründe der Menschen, die an diesem Kurs teilnehmen, sind wahrscheinlich so vielseitig, wie sie auch individuell sind, oder?
Sehr vielfältig sind die Beweggründe. Einerseits, glaube ich, gibt es viele, die selber eine Erfahrung gemacht haben in der Begleitung am Lebensende, also einen Angehörigen begleitet haben und dann gesagt haben, ich habe gar nicht gewusst, dass man da ehrenamtlich auch mithelfen kann und eigentlich möchte ich gern was zurückgeben. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, seit meiner Jugend befasst mich dieses Thema und irgendwie bin ich immer ein bisschen ausgewichen und jetzt möchte ich mich dem stellen. Mhm. Ja, finde ich auch sehr schön. Oder jemand, der sagt, ich möchte eigentlich, ich arbeite in einer Bank und nur mit Zahlen und Fakten und so. Und jetzt möchte ich gern eine andere Seite in mir entdecken. Ich möchte gern auch etwas anders Sinnvolles tun. Mhm. Nicht, dass das nicht sinnvoll ist, aber ich möchte auch eine andere Seite von mir weiterentwickeln. Oder die Psychologiestudentin, die sagt, eigentlich ist das ein Feld, in das ich mich hinein entwickeln möchte und ich möchte gern möglichst früh Erfahrungen da sammeln. Wir haben einmal Medizinstudenten gehabt, das waren, glaube ich, 6 in einer Kursgruppe, die gesagt haben, in unserer Ausbildung kommt dieses Sprechen als Mediziner und Medizinerinnen kommt ein bisschen zu kurz. Wir möchten da gerne ein bisschen unsere Kompetenz erweitern und eben genau als Ehrenamtliche schon das erleben, wie Gespräche da am Lebensende zu führen sind. Und also das war eine große Bereicherung in der Kursgruppe, diese jungen Menschen, die gesagt haben, da wollen wir eigentlich unsere emotionale Kompetenz erweitern.
Einige dieser Kursteilnehmer sind ja auch ehrenamtlich bei euch im CS-Hospiz Rennweg tätig. Wie ist euer Ehrenamtsteam zusammengestellt? Wer sind diese Menschen, die bei euch ehrenamtlich begleiten und was sind auch die Aufgaben dieser Ehrenamtlichen im CS-Hospiz Rennweg?
Ja, glücklicherweise sind die Ehrenamtlichen genauso wie in der Kursgruppe auch so vielfältig zusammengesetzt, sodass die ehrenamtlichen Koordinatorinnen, wenn sie zum Beispiel für einen Einsatz in der mobilen Begleitung jemanden suchen, der besonders zu dieser Patientin oder Patienten passt, eine Auswahl haben wir an ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich denke da zum Beispiel an eine Ehrenamtliche, die sich selber gerne mit Kunst befasst. Und wir haben jemanden als Patientin, die auch gerne über Kunst spricht. Und natürlich treffen sich die da besonders gut. Oder jemand, der selber zu Hause einen Hund hat und sich dann nicht so ängstigt, wenn da in einem Haushalt ein großer Hund ist oder mit Kindern gut umgehen kann. Ja, dass ein Ehrenamtlicher über Motorräder gut sprechen kann und sich selber dafür interessiert und wenn es da einen Patienten gibt, der das auch gerne tut. Dann auf der Hospizstation denke ich an die Ehrenamtlichen, die in der Palliativstation in der Küche gerne backen, zu Weihnachten Kekse oder einen Apfelstrudel. Und dass allein der Geruch, den das verbreitet, schon einen ganz, also was vom Leben hereinbringt. Und selbst wenn ich als Patientin dann vielleicht das nicht mehr essen kann oder nur noch einen Bissen davon nehmen kann, dass der Geruch schon was verändert und eben nicht diesen typischen Krankenhausgeruch, den man vielleicht so im Gedächtnis hat, verbreitet, sondern dass es da nach Leben riecht. Oder Ehrenamtliche begleiten dann Hospizpatientinnen auch auf die Terrasse, schauen, dass die nochmal da in der Sonne sich sonnen können und an einer Blume riechen können. Oder Ehrenamtliche, das ist eine Aufgabe, die ich zum Beispiel selber nicht so gut übernehmen könnte, ist, also wenn ein Ehrenamtlicher selber Raucher ist und es gibt einen Hospizpatienten, der selber noch gerne rauchen würde, aber nicht mehr ganz in der Lage ist, die Zigarette selber zu halten, diese Unterstützung, da dabei zu bleiben, damit zwar das Rauchen möglich ist, aber eben keine Brandgefahr besteht, das ist auch ein wichtiger Dienst. Oder beim Bad daneben zu sitzen und die Sicherheit zu geben, dass jemand gut diese Zeit im Bad verbringen kann.
Das heißt, die Ehrenamtlichen sind da, sie erfüllen kleine Wünsche auch für die Patientinnen im CS-Hospiz Rennweg und sie unterstützen ja auch die Mitarbeiterinnen bei ihrer Arbeit.
Genau, also auch sie schauen auch mal, sind auch für ein Gespräch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da. Oder sie sind in der Mittagsbesprechung, in der Zeit der Mittagsbesprechung, gehen die Ehrenamtlichen auf die Glocke. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können sich wirklich dem Gespräch, diesem Austausch, der sehr wesentlich ist, widmen und wissen, die Ehrenamtlichen sind gut geschult, die können auch wahrnehmen, ist das jetzt eine wichtige Situation, die sofort jemanden von den Hauptamtlichen braucht oder ist das eine Situation, die ich selber gut beantworten kann. Ich bringe selber den Kaffee ins Zimmer. Oder ja, und es gibt eine Sicherheit im hauptamtlichen Team und die Ehrenamtlichen haben eine ganz wesentliche Funktion in der Zusammenarbeit da. Unterstützen uns wirklich sehr. Und es gibt auch Ehrenamtliche, die zum Beispiel das Trauertelefon machen. Das heißt, sie rufen so ungefähr 6 Wochen nach dem Versterben nochmal die Angehörigen an und fragen nach, wie es denen geht. Und für Angehörige ist das oft wirklich sehr berührend, dass dann noch jemand an mich denkt. Das Begräbnis ist schon wahrscheinlich vorbei und dass dann nachher dann noch sich wer rührt und fragt, ob ich was brauche und vielleicht auch das Angebot macht, in eine Trauergruppe zu kommen, das ist oft, ein ganz wesentliches Element, also so, dass das nicht mit dem Versterben endet, sondern dass auch an mich noch gedacht wird.
Jetzt könnte man ja annehmen, im CS-Hospiz Rennweg ist Abschied nehmen und Trauer allgegenwärtig und eine gewisse Schwere vielleicht vorhanden. Aber ich weiß es ja auch aus meiner beruflichen Station bei euch, da ist keine Schwere spürbar, da ist stattdessen Lebensfreude, da ist das Leben präsent. Man hört Menschen lachen, man sieht die Familien, man sieht ein Beisammensein. Wie schafft ihr es, trotz des allgegenwärtigen Todes und der Trauer so ein Gefühl des Lebens und der Lebensfreude zu geben?
Also ich glaube, wir haben es mit schwierigen Situationen zu tun. Das erleben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch die Ehrenamtlichen, sehr wohl, dass da viel Trauer und Schwere in einem Raum sein kann und ungute, unangenehme Situationen bewältigt werden. Auf der anderen Seite geht es aber bis zuletzt um diese Lebensqualität. Ich glaube, dieser Lebenswille oder die Lebensstärke in uns ist so stark, dass wir eigentlich in einer Situation, wo ein anderer vielleicht das beobachten würde, als das ist ja, das, so kann man ja gar nicht mehr leben, trotzdem dieser Lebenswille in so ganz kleinen Momenten so groß aufflammt. Und da kann der kleine Eistupfer, den ich noch schaffe zu essen, ja wie eine Zelebration sein. Also die Freude darüber, dass wie Kinder, wir haben uns als Kinder auch übers Eis gefreut und manchmal ist das dann am Lebensende vielleicht auch nochmal so ein ganz großer Moment. Oder dass wir was feiern, da hat jemand gewartet auf das Enkelkind und es ist wirklich noch gelungen, dass das Enkelkind auf die Welt kommt und das Kind kommt auch zu Besuch in die Hospizstation und das kann gefeiert werden. Oder sogar Hochzeit haben wir gefeiert und haben wirklich das ganze Team mitgeholfen, dass auf der Terrasse das schön gestaltet wurde und die einander noch das Ja-Wort sagen konnten. Wir haben also viel Leben, organisiert.
Leben bis zuletzt.
Ja. Und ich glaube auch, dass Menschen dann besser in der Lage sind, das zu unterstützen, sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche, wenn sie außerhalb ihrer Tätigkeit bei uns selber ein Leben haben. Mhm. Also ja, sich über was freuen können, was genießen können, ob das jetzt ein Hobby oder die Familie oder ja, ein Leben haben. Mhm. Dann glaube ich, wenn ich das kenne, dann weiß ich auch, was da verloren geht immer mehr und welchen Verlust das bedeuten kann, aber auch was es sein kann, dass ich mich noch über was Kleines so freuen kann. Ja.
Stimmt.
Und das kann vom Essen oder von einer guten Berührung, guten Gespräch.
Mal die kleinen Dinge im Leben, unter Anführungszeichen. Ja.
Dass ich noch einmal auf der Hospizstation, auf der Terrasse meine Füße in das Gras stellen kann und mit den Zehen wackeln im Gras.
Du gehörst der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis an. Kannst du uns kurz erzählen, was macht euch aus, wofür steht ihr? Erzähl uns ein bisschen über euer Ordenscharisma und auch über die Ordensgründerin, die selige Hildegard Bojan. Was war ihr wichtig und wie gelingt es euch jetzt, dieses Charisma auch heute zu leben?
Ja, Hildegard Bojan war eine der ersten 8 Frauen im österreichischen Parlament. Das zeigt schon, dass sie nicht nur als Sozialpionierin ihrer Welt begegnet ist und den Nöten dieser Zeit. Da hat es ganz viele gegeben nach dem Ersten Weltkrieg. Sondern dass sie auch geschaut hat, tiefer zu schauen, tiefer zu blicken und die von der Wurzel her dem Übel zu begegnen. Und das wollte sie ja einfach auch als Politikerin tun. Was sicher besonders ist, also da hat sie sich sicher für sehr viel für Frauenrechte eingesetzt. Das tun wir auch, indem wir unsere älteste, am längsten bestehende Einrichtung ist das CS-Haus für Mutter und Kind, wo wir einfach Frauen in Notsituationen mit ihren Kindern aufnehmen und begleiten. Und was besonders war, ist sicher, dass sie mit den 7 sozialdemokratischen Frauen, die damals mit ihr ins Parlament eingezogen sind, gemeinsam für Frauenrechte eingetreten ist. Das war sicher auch herausfordernd, weil die auch weltanschaulich sicher sehr weit auseinander waren. Aber es ist ihr gelungen, miteinander dieses für eine Gesetzeswerdung sich einzusetzen. Das Hausgehilfenengesetz ist zum Beispiel so entstanden. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, was in unserer Gesellschaft etwas ganz Notwendiges wäre, so diese Dialogbereitschaft und um der Sache willen für eine Sache, für ein Anliegen eintreten, nicht in diesen Polarisierungen, die leider sehr stark sind, uns zu verlieren. Ich glaube, für die ganz großen Fragen unserer Zeit, wie Umwelt und so, all diese Themen, auch das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, wäre das so notwendig, dass wir in einen neuen Dialog treten könnten über diese Parteiungen, die wir auch erleben. Und da ist die Hildegard Burian, glaube ich, ein großes Vorbild. Die hat sich einfach in ihre Zeit gestellt, stell dich in die Zeit bereit für ihre Fragen. Und sie hat sicher ein Leben in vielen Spannungen gelebt, aber hat sich drin nicht verloren, sondern hat ihren Standpunkt, ihre Dialogbereitschaft gelebt und dadurch auch etwas mit anderen weitergebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Fragen notwendig, ob es das jetzt, ja, wie wir heute in der Pflegebetreuung und Hospizarbeit, aber sicher auch im Bereich Menschen, die von Armut betroffen sind. Gerade haben wir als Schwesterngemeinschaft ein neues Projekt begonnen, Armut begegnen. Eine Mitarbeiterin von uns in den CS-Beratungsdiensten hat begonnen, einerseits mit Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch mit Schülern und Schülerinnen zum Thema Armut zu arbeiten und versucht, das einfach diese Betroffenheit, die wir vielleicht erleben, wenn wir angebettelt werden auf der Straße, in etwas Sinnvolles umzusetzen. Also was tue ich denn da und was liegt denn da dahinter? Wie kommt es überhaupt dazu, zu dieser Armutsbetroffenheit? Und ja, was kann man eigentlich wirklich dagegen tun? Da hat sie ein Spiel entwickelt. Das finde ich ein sehr kreativer Umgang, wo man selber eigentlich in die Situation kommt, aufgrund einer Zuweisung einer Karte bin ich dann auf einmal eine Spielerin, die zum Beispiel in einem mit Migrationshintergrund aufgewachsen ist, Alleinerzieherfamilie und habe eine Mietwohnung, oder eine andere Spielerin hat einen ganz anderen Background und hat was geerbt. Ja, und wir haben schon unterschiedliche Startvoraussetzungen. Und dann wird gewürfelt und ich habe dann vielleicht noch eine Krise, trifft mich und muss wieder drei Felder zurück. So kann ich, glaube ich, erleben, wie unterschiedlich Startvoraussetzungen jetzt auch Menschen erleben und mich damit auseinandersetzen. Und da versuchen wir einfach, ja, auch Bewusstseinsbildung für dieses Thema zu machen. Ja, jetzt sind wir in Einrichtungen, wir bieten so das ganze Spektrum von Betreuung zu Hause bis Tageszentren, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, stationäre Pflege, Hospiz, Palliativstation, mobile Palliativbegleitung an. Und wir haben als Schwesterngemeinschaft schon früh begonnen, in der Altenpflege und Betreuung zu arbeiten und haben dann so in den 90er Jahren unsere Einrichtungen umgewandelt in die CS Caritas Socialis GmbHs. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger und mutiger Schritt. Das haben damals noch nicht viele Schwesterngemeinschaften gemacht, aber es waren zum richtigen Zeitpunkt auch da Mitarbeiter, kompetente, fachlich profunde zu finden und mit denen gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Die Caritas Socialis ist auch so ein innovativer Träger in diesem Bereich. Und für uns Schwestern, wir sind gut im Kontakt mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und jetzt meine Aufgabe ist es, diese Werte, die wir leben, auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu vermitteln und zu schauen, Impulse dazu zu geben. Ich glaube, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sowieso selber tragen diese Werte, wenn ich daran denke, zu unserem 100-Jahre-Jubiläum, haben wir das Motto gehabt, Menschenleben stärken. Das tun die tagtäglich, das braucht man ihnen nicht erst hineinreden. aber sie stärken da drinnen und zu sagen, ja, das ist eigentlich seit unserer Gründung ist das so wichtig. Mhm. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich eine Gründerin vermittle den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die so modern ist, dass sie nicht ständig übersetzt werden muss. Also die Hildegard Burian war verheiratet, hatte ein Kind, ist selber in den Spannungen des Lebens gestanden, ja, war politisch aktiv. Ich glaube, das ist etwas, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch fasziniert, wo sie sich auch orientieren können und was ihnen auch eine Rückenstärkung gibt. Und das tue ich total gern, weil man einfach nicht irgendwas Verstaubtes vermitteln muss, sondern ganz was Modernes.
Ja, du hast es auch schon erwähnt, die Einrichtungen der CS Caritas Soziales sind ja sehr bekannt und leisten immer wieder Pionierarbeit, gerade auch was Hospiz, Palliativcare und Demenz betrifft. Was sind eure aktuellsten und neuesten Projekte und Initiativen? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, also wir sind eigentlich in allen Bereichen, dieses Hospizliche ist uns was ganz Wichtiges. Wir haben das jetzt zusammengefasst unter dem Titel CS Hospiz Wien, weil wir eigentlich auch vermitteln wollen, dass wir in all diesen Einrichtungen, von der Betreuung zu Hause, in den Pflegeheimen, in den Wohngemeinschaften, im Tageszentrum, diesen hospizlichen Gedanken mitnehmen und dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen qualifizieren dazu, auch die Ehrenamtlichen in all diesen Bereichen tätig sind, wenn sie auch mit dieser Ausbildung unterwegs sind. Und wir brauchen sie auch überall dort. Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Schritt, so dass nicht nur in diesem spezialisierten Feld der Palliativstation wir ein Sterben in Würde und Lebensqualität bis zuletzt ermöglichen wollen, sondern eben auch in all diesen anderen Bereichen. Wir haben jetzt neu seit Jänner das stationäre Hospiz in der Pramergasse am Standort, wo wir jetzt gerade dabei sind, also auch das Team gut zu entwickeln, auch Ehrenamtliche dorthin zu gewinnen. Wir haben schon ein paar Ehrenamtliche, aber natürlich ist das jetzt noch neu und muss sich erst etablieren. Da glücklicherweise unterstützen uns die Ehrenamtlichen von der Palliativstation am Rennweg, auch schon in der Pramergasse, um dort einfach das Team gut einzuführen. Ein zweites Projekt ist natürlich das große Projekt in Kalksburg. Mhm. Sind wir in einem Neubau gerade. Ich glaube, ökologisch sind wir da ganz toll unterwegs, weil wir eine Energieform gefunden haben. Und ich glaube, dass es dann also von der Umwelt her auch das modernste Haus sein wird. Einfach wenn man neu baut, kann man wirklich was Neues schaffen. Und das finden wir auch sehr toll, dass wir da die Möglichkeit haben. Natürlich unterstützt auch. Es geht nicht alleine. Und was an dem Standort besonders neu sein wird, ist, dass wir ganz unterschiedliche Wohn- und Betreuungsformen anbieten können, im Bereich der Demenz, aber auch hospizlicher Begleitung. Und etwas Neues, was wir dort am Standort haben werden, ist die Pflegeoase. Mhm. Pflegeoase, das ist vor allem für Menschen, die viel Zeit im Bett verbringen und wo wir einen Bereich schaffen, einen größeren Wohnbereich, wo man diese Menschen auch mit dem Bett herausführen kann in dem gemeinsamen Wohnzimmerbereich. Mhm. Und dort einfach, dass sie nicht alleine in ihrem Zimmer den ganzen Tag verbringen, sondern dort noch Gemeinschaft erfahren und miteinander betreut werden können, aber auch den Rückzugsort in ihr eigenes Zimmer dann wieder haben. Im Bereich der Demenz haben wir auch immer wieder neue Dinge entwickelt. Wir haben 2014 den ersten demenzfreundlichen Bezirk Wiens gegründet, im dritten Bezirk. Dann sind nachgefolgt der 9. und der 23. Bezirk. Und mittlerweile ist ja ganz Wien, in jedem Bezirk gibt es eine demenzfreundliche Bewegung. Das ist mit ganz unterschiedlichen Trägern gemeinsam. Da spielt die Apotheke mit und die Bücherei und ganz viele, also das Krankenhaus und die Pflegeeinrichtung. Und mittlerweile haben wir eine Promenzgruppe im dritten Bezirk gegründet. Das ist eine unterstützte Selbsthilfegruppe für Betroffene, für Menschen, die an Vergesslichkeit leiden. Sie würden vielleicht gar nicht sagen, sie leiden so sehr, sondern sie möchten einfach mit ihrer Erkrankung gut leben und gehen in eine Selbsthilfegruppe, wo sie einander unterstützen und für auch selber das Programm gestalten und uns als Unterstützung, vielleicht als Erinnerung, dass man oder Orientierungshilfe, wo gehe ich denn hin und den Rahmen bilden, aber sie machen selber das Programm. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, dann mit diesen Menschen zu leben und zu reden, weil wir haben vielleicht so eigene Bilder, wie Menschen mit Demenz ausschauen oder wie die sich verhalten. Und dann begegnet man wirklich Betroffenen. Und mich berührt zum Beispiel eine Situation, wo eine Frau erzählt, dass, wie sie die Diagnose Demenz bekommen hat, dann hat sie beschlossen, dass sie sich ab jetzt immer bunt anziehen wird. Und der Grund war, dass sie gesagt hat, die Menschen haben so ein graues Bild von der Demenz und ich möchte aber leben und ich möchte eigentlich auch eine Botschafterin davon sein, dass es da noch ganz viel zu erleben gibt. Und ich finde es schön, dass eben Menschen, die in dieser Promenzgruppe sich treffen, dann auch Selbstvertreterinnen sein können, ja, bis hin zur Demenzstrategie mitentwickeln und da mit am Tisch sitzen. Und das verändert bei den Fachleuten auch den Blick, wenn sie nicht nur über Menschen mit Demenz sprechen, sondern mit.
Die letzte Frage ist eine Frage, die ich all unseren Podcast-Gästen stelle, und zwar: Das neue Motto der Ordensgemeinschaften Österreich für die kommenden Jahre lautet präsent, relevant, wirksam für ein gutes Leben aller. Was bedeutet dieses Motto für dich? Was verbindest du damit?
Für ein gutes Leben aller wirken. Ich glaube, da würde die Hildegard Burian sofort das unterstreichen und da wäre sie ganz dabei und wäre auch glücklich, dass ihre Nachkommen, die Schwestern, die Mitarbeiterinnen, die Ehrenamtlichen ganz in ihrem Sinn unterwegs sind und ein gutes Leben für alle mitgestalten.
Ja, Schwester Karin, danke für das interessante Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, auch für die Tipps. Dir und der CS Caritas Soziales alles Gute für die Zukunft. Danke.